jetzt.
Einen wunderschönen, fast schon, ja, guten Abend, kann man eigentlich schon sagen. Wieder zurück bei der Chaos Fest TV Stage. Ich schon wieder. Ich weiß auch nicht, hoffentlich habt ihr euch an mir noch nicht satt gesehen. Aber ich glaube, das ist heute zum Glück das letzte Mal, dass ihr mich sehen werdet. Ich mache nämlich jetzt nur noch die Anmoderation gerade für einen ziemlich coolen Talk namens Failed Empathy von Beta Lars. Beta Lars erzählt uns relativ viel über Autismus-Repräsentation in Medien und vor allem Empathie dazu. Ist ein bisschen zweigeteilt. Im ersten Teil erzählt er uns ganz viel darüber, was man da beachten muss, wie es gut geht. Positiv Beispiel sozusagen. Und nachher, ja, gibt es dann einen kleinen Auszug zu Fehlerkultur. Das ist ein ganz interessantes Thema. Auf jeden Fall, dieser Talk ist auch pre-recorded. Ganz viel Drama um dieses Pre-Recording. Also uns wurden quasi in allen möglichen erdenklichen Arten Steinchen zwischen die Beine geworfen. Aber es hat trotzdem noch geklappt, dass wir jetzt diesen Vortrag von Beta Lars endlich sehen können. Finde ich wirklich super und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Hi, ich bin Beta Lars, ich bin autistisch und ich kann euch heute ein bisschen über mein Spezialinteresse erzählen. Okay. Ich finde Repräsentationen von autistischen Menschen in Medien total wichtig und auch total spannend. Und das liegt auch, glaube ich, ein bisschen daran, dass ich es auf einer Metaebene total interessant finde. Weil ich behaupte, dass quasi Medienschaffende, die bestimmte Aspekte von autistischen Erfahrungen, wie zum Beispiel autistische Empathie, schlecht darstellen, letztendlich an genau den autismus-typischen Problemen scheitern, die sie selbst dann nicht gut rüberbringen. Und das fand ich interessant und ich habe das Gefühl, dass es ein bisschen sehr Meta für einen Meta-Vortrag war. Aber leider kann ich diesen Vergleich sowieso nicht ziehen, weil das Beispiel, was ich nehmen wollte, zumindest die Produzierenden davon, haben mir in der Vorbereitung auf diesen Vortrag sehr eindrücklich klar gemacht, dass ich bei ihnen nicht von guten Intentionen ausgehen sollte. Und naja, dann funktioniert da die ganze Empathie mit davon nicht mehr. Okay, aber es ist gut, dass mir ZDF 3 Tage bevor ich meinen Vortrag aufzeichnen musste, dass mir irgendwelche Informationen gegeben haben, die mich dazu veranlasst haben, meinen ganzen Vortrag nochmal umzustrukturieren. Ich komme damit klar. Es ist viel barrierefreier geworden, das finde ich toll, weil ich werde mich jetzt sehr, sehr wholesome damit beschäftigen, wie Autismusrepräsentation in den Medien gut funktioniert, was es ja in einem positiven Sinne auch bedeuten kann, autistisch zu sein. Und was wir aus den ganzen Sachen auch irgendwie mitnehmen können. Und klar, ich komme da nicht um Probleme mit mentaler Gesundheit und negativen Selbstbildern drumherum. Und es wird auch um Marginalisierung sowie Ableismus gehen. Aber es ist überwiegend entspannt und wholesome. Der zweite Teil des Vortrages heißt WTF-ZDF. Ich werde mich fragen, was er da schön ist, was das soll, wie es dazu kommen konnte. Und ich werde eben insbesondere sehr kritisch darüber berichten, wie das ZDF meine Beschwerde an den Rundfunkrat ignoriert hat. Um genauer zu beschreiben, wie sich diese Beschwerde begründet, bräuchte ich richtig viel Content Notes und richtig viel Zeit. Und das will ich eigentlich beides in diesem Vortrag nicht. Und deswegen wird es im Anschluss darum nochmal eine Session im Tree of Solitude geben, wo wir das nochmal ausführlich auseinandernehmen, aber die wird dann halt richtig anstrengend und ja, möchte sich vielleicht nicht jeder antun. Aber wir kommen mal zum Thema. Wie erkläre ich das autistische Spektrum Hackern? Es gibt diese verbreitete Vorstellung, dass es quasi so eine Skala ist, von ein bisschen autistisch zu tief im Spektrum und ihr braucht ein bisschen mehr als Bootstrap, um das autistische Spektrum abbilden zu können. Aber etwas anderes, was euch sehr häufig auf Kongressen begegnet, ist da eine viel, viel bessere Metapher dafür, und das sind Regenbögen. Ja, denn letztendlich, ein Regenbogen ist ja einfach nur das sichtbare Licht, was ein Teilbereich des elektromagnetischen Spektrums ist, aufgefächert. Und wenn ihr das so auffächert, könnt ihr sehen, dass da ganz, ganz, ganz viele verschiedene Wellenlängen existieren, die dann mit sehr, sehr komplexen Wechselwirkungen dann irgendwie eine Farbe ergeben in eurer Wahrnehmung. Und das alles ist auch irgendwie wahr für das autistische Spektrum. Denn es ist ein Teilbereich der menschlichen Neurodiversität. Und es besteht eben aus sehr, sehr vielen verschiedenen Eigenschaften und Wesenszügen, die eben zusammen das autistische Spektrum bilden. Und ja, auch die autistische Identität äußert sich in verschiedenen Menschen sehr, sehr verschieden, weil sie eben auch mit anderen Identitäten und Persönlichkeitsmerkmalen komplex wechselwirkt. Ich meine, ich bin extrovertiert und autistisch und klar habe ich da andere Erfahrungen als eher introvertierte und autistische Menschen. Aber was ist denn jetzt eigentlich ein autistisches Wesen? Denn ich meine prinzipiell, es gibt ja keine Person auf dieser Erde, die nicht irgendwie eine autistische Eigenschaft in einem gewissen Grad ausgeprägt hat. Und das ist eigentlich auch eine total tolle Sache, weil dann können diese Personen gegenüber autistischen Menschen eben viel empathischer sein, weil sie ja selbst es zu einem gewissen Grad nachempfinden können. Das Problem ist nur, dass manche Wesen eben auch dann quasi sich so eine Art Deutungshoheit beanspruchen wollen, weil sie ja dann selber auch ein bisschen autistisch sind und deswegen dann besser verstehen, wie autistische Erfahrungen funktionieren als die autistischen Wesen selbst. Und deswegen habe ich halt diese Bauchschmerzen, den Begriff, jeder ist ein bisschen autistisch, so undifferenziert zu benutzen. Denn letztendlich, nein, ein bisschen autistisch ist ziemlicher Unsinn. Du bist autistisch, wenn du viele autistische Wesenszüge stark ausgeprägt hast und wenn es dir im Alltag hilft, sich damit zu identifizieren. Denn autistisch sein ist vor allem eine Frage von Identität. Und du brauchst quasi keinen formalisierten Zettel von einem Arzt, um dir quasi das bescheinigen zu lassen, dass du dich autistisch nennen darfst. Und wenn du glücklich bist, vielleicht nicht nur trotz, sondern wegen deiner autistischen Eigenschaften, dann brauchst du diesen Zettel auch überhaupt nicht, denn dann bist du ja auch eigentlich dem DSM-5 egal. Seit 2013 wurden alle psychologischen Störungen mal neu definiert und da wurde auch mal gründlich aufgeräumt mit einigen ableistischen Bildern, die es halt vorher gegeben hat. Und dort wurde definiert, dass sozial abweichendes Verhalten keine Störung ist. Und das ist ein ziemlich großer Fortschritt. Wenn ihr anders seid, aber glücklich damit, dann braucht ihr von niemandem irgendwie professionelle Hilfe. Und was nützt euch denn eine Diagnose? Eine Diagnose ist dazu da, damit ihr, wenn ihr euch selbst nicht versteht, wenn ihr von euch selbst in eurem Umfeld überfordert seid, irgendjemanden finden kann, der das versteht und der euch dann helfen kann. Und deswegen setzt eben auch eine Störung laut DSM-5 immer ein Leiden und eine Beeinträchtigung im Alltag voraus. Leider ist es aber so, dass dennoch sehr, sehr viele autistische Menschen im Alltag eben aufgrund ihrer Wesenszüge Probleme bekommen und dann unter einer Autismus-Spektrumsstörung leiden. Wobei es an dieser Stelle auch ganz wichtig ist, dass wir uns nicht fragen, ob sie dann gestört sind, sondern eher von wem werden sie gestört. Denn ganz viel von autistischem Leiden ist einfach ausgelöst durch eine Gesellschaft, die nun mal nicht sehr toll ist gegenüber, ja, Diversität. Ich finde diesen Isleep-Comic sehr, sehr charmant, der das erklärt. Geh nicht weiter, da vorne sind Menschen. Menschen machen einen Mal, ist immer kaputt. Ich bin, wie ich gesagt habe, autistisch und ich habe deswegen eine andersartige Wahrnehmung und ich nehme bestimmte Dinge sehr, sehr viel intensiver wahr als quasi der Schnitt der Menschheit. Und eigentlich ist das für mich was total Tolles und Bereicherndes. Aber es ist halt auch etwas, das dann auslöst, dass ich im Kaufland manchmal von den Werbespots so stark sensorisch überfordert bin, dass ich quasi handlungsunfähig werde. Und dann werde ich aufgrund meiner autistischen Eigenschaften behindert. Wenn ich dann das Kaufland darum bitte, das mal nicht so zu tun und die mir antworten, ja, sorry, wir können hier keine Barrierefreiheit gewährleisten. Übrigens, das müssen sie per Gesetz. Dann werde ich marginalisiert. Und ja, dieses konstante Ausgeschlossenwerden von der gesellschaftlichen Teilhabe ist halt wirklich sehr, sehr zerstörend für die mentale Gesundheit von vielen autistischen Menschen. Und so entwickeln wir halt auch neben Problemen, die sich quasi direkt mit unseren Wesenszügen zusammenhängen, auch noch weitere Störungen, weil wir eben so oft Ablehnungen erfahren und eben ja nicht gut behandelt werden. Und das Komplizierte daran ist, dass diese Störungen sich dann ja auch in uns wieder anders manifestieren und dann ist es halt irgendwie total schwierig, so Vorbilder im Alltag zu finden, die uns zeigen können, wie wir mit diesen Sachen umgehen können. Und da sind Geschichten eine wunderbare Abhilfe. Denn ja, autistische Menschen sind zwar so häufig, dass wahrscheinlich jeder von euch einen kennt, aber trotzdem fehlen uns ziemlich häufig im Alltag, insbesondere in der Kindheit, Vorbilder, in denen wir uns selbst erkennen können. Und da können Geschichten Abhilfe schaffen. Und jetzt kann ich euch über den kleinen Prinzen erzählen, was eine Geschichte ist, die, wie ihr vielleicht in diesem Artwork von mir erkennen könnt, mir unfassbar, unfassbar nah am Herzen liegt. Und ich glaube nicht mal, dass es eine absichtliche Repräsentation von autistischen Wesen ist, vor allem weil es, glaube ich, im historischen Kontext, in dem dieses Buch entstanden ist, da war die Sache von der Identität noch nicht wirklich ein Ding. Aber ich konnte mich trotzdem total gut in diese Figur hineinversetzen. Weil ich verstehe bis jetzt noch nicht die großen Leute. Und inzwischen denke ich eben auch wirklich nicht mal, dass es so eine negative Charaktereigenschaft für mich ist, weil letztendlich irgendwer muss ja die Gesellschaft und auch komische Dogmen kritisch hinterfragen, damit wir uns als Zivilisation weiterentwickeln können. Umso tragischer ist es eigentlich, dass sowas dann für mich in der Schule immer wieder zu Konflikten geführt hat und ich dann halt auch Schwierigkeiten hatte, Freunde zu finden, obwohl ich es eigentlich wollte und obwohl ich auch eine ich finde, doch bereicherndes Wesen für andere sein durfte, wenn sie sich halt ein bisschen Zeit dafür genommen haben, mich kennenzulernen mit meinen besonderen Wegen Zuneigung auszudrücken. Und ich weiß nicht, diese Fragen, die sich in einem aufbauen und die einem deswegen dann wichtig sind und die dann irgendwann herausbrechen und dann andere nicht nachvollziehen können, weil sie quasi keinen Kontext haben, aber auf die man dann doch besteht, weil man darauf eine Antwort haben muss. Ja, die habe ich auch sehr oft erlebt und es war total toll, sie im kleinen Prinzen auch zu sehen. Und das zeigt uns, dass Repräsentation nicht explizit sein muss. Und diese alte Weisheit, Show, don't tell, ist hier wirklich im besonderen Maße wichtig. Weil wenn ihr einen bestimmten Aspekt von menschlicher Neurodiversität gut dargestellt habt, dann werden sich Menschen in diesen Figuren wiedererkennen. Und das ist völlig unabhängig davon, ob ihr dem einen Namen gegeben habt und ob diese Menschen sich mit diesem Namen dann auch selber identifizieren können. Die Schwierigkeit, diesen Dingen einen Namen zu geben, liegt halt daran, dass wenn ihr dann irgendwelche doch Dinge falsch verstanden habt, auch sehr schnell Menschen mit, ja, nicht so toller Repräsentation verletzen könnt. Und naja, wenn halt einfach nur eine Figur ein bisschen inkohärent ist und nicht inkohärent autistisch, dann trägt das für mich auch wahrscheinlich weniger zu negativen gesellschaftlichen Bildern bei. Und das ist ein bisschen ein Vorteil, wenn man es quasi nicht benennt. Denn selbst Serien, die eigentlich quasi gute Voraussetzungen haben, indem sie zum Beispiel maßgeblich von einer autistischen Person geschrieben worden sind, wie Atypical auf Netflix, sind sehr, sehr häufig umstritten, wenn sie explizit autistisch sind. Und das liegt ja nicht mal daran, dass diese Serie komplett schlecht ist. Viele Sachen des autistischen Spektrums werden wirklich gut dargestellt. Zum Beispiel finden viele es toll, dass übrigens implizit die Mutter von dem Protagonisten eine nicht diagnostizierte autistische Frau ist. Aber ihr Sohn ist halt häufig eine Last für die Familie und wirkt auf viele eher wie so eine Liste an Symptomen und nicht wie ein Charakter. Und ich glaube halt auch, dass das damit zusammenhängt, dass die Serie einfach zu viel wollte. Es ist nicht sinnvoll möglich, eine Facette von menschlicher Diversität wirklich so differenziert abzubilden, wie sie halt in der Realität auftritt. Und ich habe das Gefühl, dass Medienschaffende, wenn sie quasi eine explizite Repräsentation machen wollen, immer diesen Anspruch haben. Und diese so sehr ausführlichen Darstellungen, die dadurch quasi entstehen, bieten halt auch total viel Raum für eine teilweise naive, aber auch böswillige Missinterpretation. Weil wenn eins keine tiefgreifenden eigenen Erfahrungen mit dem autistischen Spektrum hat, dann ja, wie soll da unterschieden werden zwischen wirklich gut dargestellten autistischen Problemen, Problemen von diesem Charakter, die eigentlich nicht wirklich mit dem autistischen Spektrum zu tun haben, und so doofen Missverständnissen, die entweder bei den Medienschaffenden oder bei den Konsumierenden aufgetreten sind. Und letztendlich entstehen dadurch Vorurteile, und ich habe leider auch von einigen gehört, die durch diese Serie im Alltag gemobbt worden sind. Und dann hat sie wirklich komplett am Ziel vorbeigeschossen. Aber Netflix hat auch ein Beispiel dafür, wie man das viel besser macht. Und das werden wir uns jetzt mal ein klein bisschen angucken. Whatever you do, don't let go of your end. When I come back with Frieda, we'll need it to get back up. Okay. Should I lower you down? No, thanks. I'd rather jump. Keep a good grip on the rope. That's easy enough. Although my hands tend to sweat when I'm nervous, which makes them slippery, which could be a problem, but whoa! That's a cool rock. Good plan. You handle the rope, I'll handle the meaningless distractions. Oh, look. Oh mein Gott, ist diese Serie einfach nur cute. Und ich finde eben, diese kleine Szene beschreibt auch wundervoll, wie sich Hilda mit Diversität auseinandersetzt. Denn ja, diverse Charaktere haben natürlich irgendwie auch sehr diverse Charakterschwächen und Probleme. Aber das ist nicht irgendwie als etwas Pathologisches oder Entwertendes dargestellt. Und das ist auch gar kein Problem, wenn es einfach diverse Wesen gibt, die sich gegenseitig gut gesinnt sind und die aufeinander Acht geben. Und kein Charakter dieser Serie hat das so gut verstanden wie Hilda. Hilda ist mit ihrer Mutter gemeinsam in den Bergen aufgewachsen. Und das in einer Welt, in der es viele fantastische Wesen in der Wildnis gibt. Und mit vielen davon konnte sich Hilda anfreunden, was für sie sehr bereichernd ist, aber auch immer mal wieder zu Konflikten geführt hat. So hat zum Beispiel ein Riese, mit dem sie sich angefreundet hat, aus Versehen ihr Haus zertrampelt, weswegen sie dann in die Stadt ziehen mussten. Aber trotzdem ist Hilda ihm nicht böse und würde es wahrscheinlich wieder tun. Die Serie zeigt also, Hilda hat total besonderes und starke Fähigkeiten, Empathie aufzubauen und sich mit jeder Kreatur zu befreunden. Aber in der Stadt hat sie dann auf einmal Schwierigkeiten, das auch mit ihren menschlichen Gleichaltrigen zu schaffen. Und ja, sie stellt eben auch ihre Schule unter anderem wegen ihrer tiefgründigen Fragen immer wieder für Herausforderungen. Und ich weiß nicht, ich finde das schön, weil diese Serie zeigt, ja, es ist kompliziert, trotz sehr verschiedener Bedürfnisse gut zusammenzuleben. Und ja, es gibt mal wieder Konflikte zwischen den fantastischen Wesen, die es in der Stadt auch gibt, und den Menschen von Trollberg. Aber es ist wert, diese Konflikte zu lösen, denn Diversität ist nun mal bereichernd. Und damit diese Konflikte überwunden werden können, ist eben Empathie Schlüssel und nicht nur für alle eine Herausforderung, sondern eben auch für alle bereichernd. Und ich finde es so fantastisch, dass diese Serie diese Aspekte von Diversität eben auch so losgelöst von so pathologischen Begriffen wie Autismus zeigt. Und ich glaube, das ist auch der Ansatz von dem nächsten Studio, was ich heute vorstellen möchte, und das ist Studio Trigger. Die sind bekannt dafür, sich immer wieder mit den Problemen von marginalisierten Gruppen zu beschäftigen, aber bewusst darauf verzichten, diese Gruppen explizit zu benennen. Denn ja, sobald ich über autistische Menschen rede, gibt es nun mal total viele negative Vorurteile, die ich damit irgendwo hervorbringe und die ich dann erstmal debunken muss und ja, dann haben wir wieder Scope-Probleme. In Brand New Animal gibt es die Beastmen. Und das sind in dem Universum einfach nur anthropomorphe Tierwesen, die quasi sich in Menschengestalt auch verwandeln können und so quasi ihre, das, was sie einzigartig macht, letztendlich verstecken können. Und sie sind eine total interessante Metapher für autistische Erfahrungen, weil sie zwar nicht so wirklich viele autistische Wesenszüge haben, aber sehr viele autismustypische Probleme erleben. Zum Beispiel, die Protagonistin der Serie erfährt ihre Identität erst sehr spät.
Und was das heißt, habe ich leider in diesem Take sehr, sehr schlecht erklärt. Deswegen nochmal Post Last to the Rescue. Autistische Frauen sind sehr häufig sehr gut darin, ihre natürlichen Persönlichkeitsmerkmale hinter einer quasi neurotypischen Maske zu verstecken, was ein Coping-Mechanismus ist, den viele autistische Menschen entwickeln, um mit ihrer Marginalisierung besser klarzukommen. Das ist allerdings auf lange Zeit sehr, sehr ungesund und verhindert auch, dass viele autistische Frauen die professionelle Hilfe bekommen können, die sie eben häufig aufgrund ihrer Marginalisierung benötigen. Die Beastmen beherrschen dieses Masking auch, weil sie sich ja als Menschen präsentieren können. Die Serie framet das aber als negativ, weil sie dort ja auch ihre einzigartigen Fähigkeiten verlieren, die ihnen ihre Tierform gewährt. Okay, weiter mit dem Video, Lars.
Diese Marginalisierung, die die Beastmen übrigens auch erfahren, in der Welt führen auch dort dazu, dass sie in psychologischen Notsituationen geraten und etwas erleben, was für mich vergleichbar ist mit Meltdowns, die auch autistische Menschen durchleben. Das Witzige an dieser Sache ist auch, dass sie quasi diese Situationen dann für alle zwar sehr überfordernd sind, aber sie durch bestimmte sensorische Stimuli durchbrochen werden können. Und ich weiß nicht, ich finde es total faszinierend. Und das Problem mit diesen Meltdowns ist, dass dadurch dann natürlich Quacksalber auf den Plan gerufen werden, die irgendwie diese Beast-Menitis heilen wollen, aber in Wahrheit eigentlich zutiefst menschenverachtendes Gedankengut vertreten. Und glaube, ich will lieber gar nichts dazu sagen, wie sehr zutreffend das für autistische Menschen ist. Und das ist irgendwie das Tolle an diesem. Ich finde diese Metapher sehr toll, weil sie eben durch diese Abstraktion sich von den Vorurteilen löst, die es über autistische Menschen gibt, und dann trotzdem der Gruppe, die zumindest für mich dort repräsentiert wird, Metaphern gibt, damit sie sich selbst besser verstehen können und eben auch, damit sie über ihre eigenen Erfahrungen reden können. Und naja, letztendlich, wenn jemand diese Serie geschaut hat, dann würde es mir wahrscheinlich leichter fallen, auch dass ich dieser Person bestimmte Probleme von mir erklären kann, wenn ich einfach schon mal auf die Serie verweisen kann und wir dann quasi diese gemeinsame Geschichte haben, die wir beide verstanden haben, nur ich habe sie jetzt noch aus einer anderen Perspektive gesehen. Und das nächste, was halt toll ist, dass ich auch Studio Trigger dieser ganzen Metaphern, die sie da aufbauen, sehr, sehr bewusst ist. Und eben moralisch auch klar Stellung bezieht in einer Art und Weise, in der sie viel gesellschaftliche und politische Verantwortung zeigen. Und warum muss sowas eigentlich so ein Alleinstellungsmerkmal sein? Ich kann nicht ab, wie viele Medienschaffende es gibt, die behaupten, ja, und meine Kunst ist unpolitisch. Und jedes Mal, wenn ich diese Aussage höre, muss ich an das Logo von Mimimi denken, weil ja, so ungefähr, so erwachsen führen sich diese Leute auf. Außerdem ist tatsächlich Mimimi Games auch ein Studio, was sich deutlich besser als viele andere der Verantwortung stellt, die sich aus ihrem Schaffen ergibt. Auch wenn sie zum Beispiel bei der Repräsentation des Feudal in Japan auch so ein paar Sachen nicht ganz perfekt gemacht haben. Aber ja, ich schweife ab. Kunst ist politisch. Weil Kunstschaffende ein Teil von Gesellschaft sind und wer dazu noch kurz ein Schaubild braucht, für den habe ich es hier vorbereitet. Denn Kunstschaffende entstehen ja nicht aus dem Nichts, sondern sie entstehen aus einer Gesellschaft heraus und werden von dieser Gesellschaft auch geprägt. Umgekehrt prägen aber auch Geschichten, die Kunstschaffende erzählen, wieder die Gesellschaft. Und damit haben wir quasi einen Feedback Loop. Das heißt, Medienschaffen ist immer mit einer gewissen Verantwortung verbunden. Und alle, die sagen, ja, aber meine Kunst ist ja gar nicht politisch, die wollen sich einfach nur mit dieser Verantwortung nicht stellen. Und ja, sorry, dafür habe ich wenig Verständnis. Klar, ich bin mir im Klaren darüber, dass moderne Produktionszyklen wirklich ziemlich brutal sind. Und wenn so Studios gerade so damit kämpfen, dass sie ihr Projekt fertig kriegen, dann erscheint für viele Repräsentationen nicht als eine hohe Priorität. Aber sorry, dann habt ihr ein Problem mit eurem Scope. Und ich denke eben, dass ihr dann vielleicht mit ein bisschen kleinerem Scope und dafür aber besserer Verantwortung und Repräsentation viel bessere Werke schaffen könnt. Und das spielt auch so ein bisschen in diese zweite Angst rein, dass eben viele Konsumenten sich von Politik in ihren Spielen, Comics und Filmen abgestoßen fühlen. Ich meine, wir haben gerade schon gesprochen, warum es unsinnig ist, denn deswegen sich irgendwie nicht politischer Verantwortung zu stellen. Aber was zum Teufel? Seit wann ist die Frage, ob bestimmte Menschen existieren dürfen, politisch? Ich meine, darum geht es doch in Repräsentationen. Es gibt diese Wesen und wir können sie zeigen. Und warum würde man Leuten gefallen wollen, die damit ein Problem haben? Vielleicht liegt es ja daran, dass es dieses Dogma gibt, dass es gut ist, wenn das eigene Spiel immer einen möglichst breiten Markt anspricht. Das ist aber das totale Anti-Pattern, denn der breite Markt ist übersättigt und dort habt ihr so viel Konkurrenz, dass ihr eigentlich gar nicht, dass ihr euch differenzieren müsst. Und es gibt nun mal aufgrund der menschlichen Diversität wahnsinnig viele Gruppen, die medial komplett unterrepräsentiert sind. Und wenn ihr diese Nischen ansprecht, dann werden sie sich auf alle Medien stürzen, die sie bekommen können. Und ja, das ist vielleicht auch einfach der Grund, warum Diversität, wie viele Statistiken zeigen, sich eben doch lohnt und Spiele, die Diversität ja, abbilden, sich im Schnitt immer besser verkaufen als Spiele, die es nicht tun. Auch unabhängig von vielen Faktoren wie Projektgröße, Plattform und so weiter. Und ich weiß, viele Medienschaffende haben so einen Perfektionismus, wenn es um Repräsentationen geht, der dann auch noch ein bisschen scary ist, wenn man sich daran versuchen will, aber das ist eigentlich überhaupt kein Grund ist nicht zu tun, weil Wir haben in diesem Vortrag sogar beschrieben, dass es eine schlechte Idee ist, diese allumfassende Repräsentation anzustreben. Und ja, zum Beispiel Overwatch ist ein verdammt erfolgreiches Spiel gewesen, in dem es verdammt diverse Charaktere gegeben hat. Und auch autistische Menschen haben sich über Symmetra in Overwatch sehr gefreut. Klar, die wird im Spiel nicht wirklich tiefgreifend als Charakter gezeichnet, aber das werden die anderen Figuren halt auch nicht wirklich. Dafür werden aber die Geschichten in Comics, Kurzfilmen und Büchern erzählt. Und da wurde eben angedeutet, dass Symmetra autistisch ist und Leute haben sich sehr darüber gefreut. Klar, das ist eine winzig kleine Repräsentation, aber sie war eben sehr, sehr wohlwollend, in dem gegebenen Kontext irgendwie angemessen und eben auch vor allem authentisch. Und darum geht es. Eine maßvolle, wohlwollende, authentische Repräsentation ist tausendmal besser, auch wenn sie klein ist, als jede riesige, vollumfassende, sehr missverständliche Serie sie sein könnte. Und ja, damit würde ich gerne noch als letzten Punkt dazu kommen, was die beste Repräsentation ist. Trommelwirbel, es ist Selbstrepräsentation. Wusstet ihr, dass Pokémon daraus entstanden ist, dass Satoshi Tajiri sein Spezialinteresse Insektensammeln mit der Welt teilen wollte? Ja, voll krass. Ich meine, alle Kunstschaffenden wissen, dass es keine Kreativität gibt und dass alle Geschichten und Spiele letztendlich nur aus den Erfahrungen der Kunstschaffenden zusammengeklaut sind und dass das halt wirklich das wahre Gesicht von Kreativität ist. Und das ist eigentlich auch voll okay. Aber es heißt eben auch, dass diversere Erfahrungen helfen, kreativer zu sein. Und ich glaube nicht, dass ohne das Spezialinteresse und eben die autistischen Wesenszüge von Satoshi Tajiri wäre Pokémon so nicht entstanden. Und dadurch ist es einfach, ich habe euch gerade schon sehr viele Gründe gegeben, warum es quasi aus einer finanziellen und produktionstechnischen Sicht sinnvoll ist, zu repräsentieren. Aber letztendlich geht es auch dort immer wieder um große moralische Fragen und da ist natürlich auch die Sache, dass wenn ihr aus guten Interessen Repräsentationen gestalten wollt, dann solltet ihr auch wirklich Menschen sich selbst repräsentieren lassen, weil ihr quasi dadurch, dass sie sich dann an der Gesellschaft teilhaben können und an der Kultur teilhaben können, auch die Marginalisierung durchbrecht. Zumal sie auch sowieso am besten über ihre eigenen Erfahrungen Bescheid wissen können. Und es ist halt wirklich für alle lohnenswert. Und bevor wir noch zu ein paar der tollen Beispielen kommen, mal kurz die Liste. Also, wenn ihr repräsentieren wollt, dann macht es lieber implizit als explizit und achtet darauf, was ihr vermitteln könnt und was euer Publikum verstehen könnt. Zieht klare Stellungen und positioniert es moralisch und zeigt, dass es wichtig ist, divers zu sein und gebt Menschen Metaphern, mit denen sie das eben vermitteln können. Versucht nicht perfektionistisch zu sein. Es ist viel wichtiger, maßvoll und authentisch zu repräsentieren und gibt Leuten die Möglichkeit, selbst zu zeigen, was für wundervolle Farben sie in die Welt bringen können. Und ich hoffe, ihr seid jetzt alle ein bisschen neugierig geworden und wollt vielleicht auch mal ein bisschen tolle Beispiele von Werken sehen, die sich sehr, sehr liebevoll mit Themen von Neurodiversität und mentaler Gesundheit auseinandersetzen. Und ja, die habe ich hier. Viele davon drehen sich um Autismus. Einige wurden auch von autistischen Menschen gemacht. Es geht ja teilweise einfach nur um Leute, die sich selbst quasi zeigen und zeigen, dass sie autistisch sind und dass sie damit glücklich sind. Und mehr Informationen findet ihr auf GitLab. Da gibt es ein Projekt, das ihr euch gerne angucken könnt, wo ganz viele Informationen sind. Und in dem Projekt ist übrigens auch meine Rundfunkbeschwerde an das ZDF gezeigt und dokumentiert. Und damit kommen wir jetzt zu diesem Teil des Vortrages. Ich glaube, ich gebe euch mal ganz kurz einen emotionalen Kontext, während ich mir mal eine Schoki oder so hole. Viel Spaß.
Viele Menschen glauben, dass ich auch nicht ganz richtig im Kopf bin. Das stimmt ja auch. Das ändert aber nichts daran, dass ich meine Aufgaben gewissenhaft erledige, wenn sie das meinen.
Oh! Entschuldigung. Ich habe euch gar nicht reinkommen hören. Aber schön, dass ihr hier seid. Oh, ihr erwartet, dass ich jetzt einen sehr emotionalen Rant mache. Ja, stimmt, das wäre echt angebracht. Aber leider können die halt so gut und durch Atominem entkräftigt werden. Ich glaube, es ist besser, wenn ich euch einfach mal eine kleine Geschichte vorlese. Und zwar die Geschichte vom Beta Lars und dem großen bösen ZDF. Es war einmal eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt. Die wollte autistische Menschen positiv darstellen. Doch nicht nur das. Sie wollten auch in dieser Darstellung in Form einer autistischen Figur einen Spiegel gießen, in dem sich die Gesellschaft selbst erkennen und kritisch hinterfragen sollte. Für so eine bedeutsame Aufgabe brauchten sie natürlich auch eine sehr bedeutsame Schauspielerin. Und so schickten sie Annette Frier in die Lande, um verschiedene autistische Wesen zu treffen, um über ihre Erfahrungen und Wesenszüge kundig zu werden. Frau Frier berichtete auch über ihre Erfahrungen und so sagte sie, dass sie mit vielen Asperger-Autisten und auch ihren Eltern gesprochen habe, und dabei sehr schnell gemerkt habe, wie komplex das Ganze ist. Und ab einem gewissen Punkt habe sie einfach nur noch gesagt, dass sie sich die Ingredienzen rausnimmt, auf die sie am meisten Bock hatte. Ihr müsst wissen, Frau Frier tut das in vielen Lebenslagen, so auch, wenn es darum geht, einen Kuchen zu backen. Sie schaut sich erst verschiedene Kuchen an, um dann zu sehen, wie verschiedene es doch gibt. Und anschließend YOLO zu sagen, um dann ihre Lieblingszutaten, und das sind Rosinen, Zucker, Mehl, Hafermilch, in eine Schüssel zu tun. Und was dabei rauskommt, ist eine große Sauerei. Und so kam es, wie es kommen musste. In ihrer Eitelkeit vergaßen die Medienschaffenden, dass sie nicht nur der Gesellschaft einen Spiegel bieten müssten, sondern dass sie eben auch ihre eigenen ableistischen Vorurteile kritisch hinterfragen müssten. Doch
weil sie dies nicht taten, trübten die dunklen Seiten ihrer Seelen den Spiegel, und so wurde er blind, und die Gesellschaft konnte sich nicht darin kritisch hinterfragen und auch nichts über autistische Wesen darin lernen, denn sie sahen nur ihre eigenen Vorurteile, die sie gegenüber autistischen Personen hatten, und die vorgeschobenen Gründe, weswegen sie vorgaben, Angst vor ihnen zu haben, damit sie keine Empathie empfinden müssen, wenn sie sie ausgrenzen. Doch als autistische Wesen diesen Spiegel sahen, sorgte das für ein großes Leiden, denn sie konnten keine autistische Figur erkennen, sondern allenfalls eine absurd und grausam überzeichnete, clownhafte Darstellung von einigen tatsächlich auf dem autistischen Spektrum existierenden Aspekten. Sie sahen eine Figur, der wesentliche menschliche Merkmale fehlten und die wegen ihrem Unwillen, empathisch zu sein, immer wieder die körperliche und seelische Gesundheit anderer gefährdete. Die Empathie oft nur dann empfand, wenn es ihr zum eigenen Vorteil nutzte, und die aber auch keine Emotionen zeigte. Und so gelesen werden muss, als lebe sie in einer ständigen Angst, in der sie keine Emotionen zeigen darf. Klar erkannten viele autistische Menschen auch eigene schlimme Erfahrungen, die sie machen mussten. Aber dies selbst in romantischen Szenen zu sehen, brach ihnen das Herz, und so vergossen sie viele, viele Tränen. Aber der kleine Beta-Lars wollte das nicht so hinnehmen, denn er war überzeugt davon, dass das ZDF in guten Interessen handelte und nur ein bisschen Feedback bräuchte, um die Serie zu verbessern. So rief er das ZDF an, um von seinem eigenen Leid zu klagen, und bekam da nur einen Layer 8 Fehler um die Ohren geworfen. Denn die sehr gute Serie Ella Schön ist ja sehr gut, und Beta Lars habe sie einfach nur falsch verstanden. Aber Klein Beta Lars wusste, dass er nicht schuld war. Und dass es eben für die Wirkung eines Kunstwerkes doch sehr egal ist, welche hochtrabenden Intentionen die Medienschaffenden dabei gehabt haben. Und so verfasste er einen neunseitigen Brief an den Fernsehrat. Denn die Gründer des ZDF haben in weiser Voraussicht den Fernsehrat gegründet, der das ZDF kritisch hinterfragen müsste, um es so vor den Abgründen zu warnen, die in jedem von uns schlummern. Und gemäß dem Ablauf eines geregelten Beschwerdeverfahrens musste das ZDF Beta Lars nun binnen eines Mondes antworten. Nach einem reichlichen halben Mond bereits bekam Beta Lars eine Antwort des Programmdirektors, doch dieser nahm in der Antwort keinerlei Sachbezug auf Beta Lars Klagen. Vielmehr lobte er sich nur selbst dafür, dass er mit autistischen Menschen zusammengearbeitet habe und wie wichtig ihm deren Feedback sei. Er hoffte damit, Betalas Bedenken ausgeräumt zu haben, doch Betalas konnte diese Hoffnung nicht bestätigen. So rief Betalas den Rundfunkrat erneut an, um diesmal gemäß des Beschwerdeverfahrens das Anliegen weiter zu bearbeiten. Doch ein böser Troll stellte sich Betalas in den Weg und fragte: Was meintest du in deinem Brief, als du schriebst Folge 1 und Folge 2? Wir können keine Serie als Ganzes kritisieren und müssen uns immer auf einzelne Episoden beziehen. Und in einer Serie, in der es 3 Staffeln mit je 2 Folgen gibt, kann ich nicht erkennen, was du meinst, wenn du sagst Folge 1 und Folge 3. Betalas war sehr verwundert über diesen Troll. Doch schrieb er ihm die Titel der Folgen, damit sie sich die Sache weiter ansehen konnten. Doch dann offenbarte der Troll Betalas, dass er seinen Klagen bereits zu Beginn des ersten Mondes pro forma abgelehnt hatte. Und so war der Brief des Programmdirektors aus reiner Kulanz passiert und das Papier nicht wert, von dem er aus eingescannt wurde. Ich weiß nicht. Ich finde diese Geschichte schon ziemlich absurd und ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich sie auch ein bisschen so absurd aufbereitet habe, wie sie denn wirklich ist. Und falls ihr euch fragt, warum ich sage, das große böse ZDF, dann, naja, der Rundfunkrat ist nun mal einfach die demokratische Legitimisierung, auf deren Grundlage das ZDF existieren darf, denn weil es von allen finanziert ist, ist es auch allen gegenüber rechtschaffenspflichtig. Und dass sie eine Beschwerde in dieser Form einfach ignorieren und mir wirklich wenige Tage, bevor ich meinen Talk aufzeichnen musste, sagen, ja, April, es gab kein Beschwerdeverfahren. Es ist wirklich unglaublich und ja, es lässt mich fragen, ob sie kein Interesse haben, das ZDF kritisch hinterfragen und dieses Schlupfloch suchen, es nicht zu tun. Ob sie einfach faul sind und deswegen Beschwerden nicht wirklich bearbeiten oder ob sie so ableistisch sind, dass sie quasi Beschwerden von mir nicht ernst nehmen, einfach weil ich autistisch bin. Aber das ist auch eigentlich sehr egal, wenn es um die moralische Bewertung dieses Verhaltens geht, denn das eine wäre nach DND rechtschaffend böse, das zweite neutral böse und das dritte chaotisch böse. Ich meine, vielleicht gibt es ja noch die Hoffnung, dass ich einfach die Klappe halte, wenn man mir eine nette Mail des Programmdirektors schreibt oder so, aber das wäre dann irgendwie chaotic stupid und wir wissen ja, das ist kein Alignment. Vielleicht ist ja auch dieses ganze systematische, ableistische und antisoziale Verhalten, das ich quasi in der Vorbereitung auf meinem Vortrag, in dem ich wirklich versucht habe, mit dem ZDF zu kooperieren, auch eine sehr besondere Art und Weise, wie das ZDF mir mitteilen möchte, dass ich recht habe in meiner Beschwerde an den Fernsehrat. Aber ich glaube, ich werde auch hier schon wieder zu Meta. Was ich euch sicher sagen kann, ist, dass das ZDF mich nicht versteht. Und das liegt nicht nur daran, dass sie nicht erkennen, dass ich, wenn ich auf 9 Seiten eine Beschwerde formuliere, auch eine vernünftige Antwort darauf haben möchte. Ich glaube, sie verstehen vor allem eben auch nicht die Wut, die mich antreibt, so an dieser Sache dran zu bleiben. Denn in Deutschland haben wir gerade massive Probleme, wenn es um die Einhaltung von Menschenrechten von behinderten Menschen geht. Und ich kenne viel zu viele wirklich tolle autistische Wesen, die sehr, sehr unter der Marginalisierung leiden, die sie erfahren, und sehe überhaupt nicht, dass diese beiden Themen irgendwie kritisch vom ZDF hinterfragt werden, obwohl es eigentlich deren Aufgabe wäre. Aber ich will nicht nur meckern, sondern ich will es eben auch selber besser machen. Und ich möchte, dass Menschen lernen können, dass es nicht nur möglich ist, trotz, sondern auch wegen autistischer Wesenszüge sehr glücklich zu sein. Und deswegen habe ich mich dieses Jahr sehr in das Team C3 Audi eingebracht. Und wir haben auch gemeinsam mit Kali viele Workshops organisiert, die gerichtet sind an Eltern von autistischen Kindern, an Helfende im Bereich Medizin und Psychologie, die übrigens oftmals Autismus nicht im Studium haben, und eben vor allem auch an autistische Wesen, damit sie sich mit anderen austauschen können und ja besser mit sich selbst und der Welt, die sie umgibt, zurechtkommen können. Wenn ihr eine autistische Frau seid und euch nicht in Ella Schön wiedererkennen konntet, dann kann ich euch dringend einen Workshop ans Herz legen, den es 21 Uhr, also eine Stunde nach diesem Vortrag, geben wird. Und davor, wie gesagt, gibt es auch nochmal eine ausführliche Session, wo ihr mir nochmal viel detailliert als in dem jetzt folgenden Q&A Fragen stellen könnt zu dem, was gerade alles los war, und indem ich auch nochmal näher erkläre, was eigentlich genau jetzt an Ella Schön so problematisch ist. Ich verspreche euch auf jeden Fall, dass ich das ZDF weiter kritisch beobachte, und ich hoffe, ihr tut das auch. Ich habe auf jeden Fall auch schon der Linken im Sächsischen Landtag Bescheid gegeben, was da passiert ist, denn letztendlich der Rundfunkstaatsvertrag, auf deren Grundlage das ZDF existiert, ist ja auch mit den Länderparlamenten abgeschlossen. Das gibt mir in gewisser Weise noch eine weitere Kontrollmöglichkeit, wenn eben der Fernsehrat mich ein bisschen ignoriert. Und ich hoffe eben auch, dass ihr eine kritische Öffentlichkeit bilden möchtet, die dafür sorgen kann, dass mein Anliegen auch wirklich adäquat bearbeitet wird. In diesem Sinne, ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf eure Fragen.
Jetzt. Ja, und damit willkommen zum Q&A zu diesem Talk mit Beta Lars. Und dann wollen wir mal auf die Fragen eingehen, die uns das Internet und nur das Internet heute gestellt hat. Und die erste Frage ist zu der Serie Atypical und zu dem Hauptcharakter, der sehr viele sehr offensichtliche Autismus-Syndrome zeigt, und ob dieses nicht ein überzogener Charakter ist im Verhältnis zu, wie Autismus sonst eher auftritt.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube eben, es hängt auch damit zusammen, dass sie quasi diese Sache so explizit benannt haben, weil eben dadurch so ein gewisser Anspruch entsteht bei vielen Medienschaffenden, dass wir das jetzt wirklich in allen Facetten abdecken müssen. Und dass dabei eben keine Charaktere, sondern eigentlich nur Symptomlisten entstehen und die Figuren, die dann sehr, sehr häufig sehr absurd sind. Das sehen dann viele nicht. Und die nächste Das Problem am autistischen Spektrum und daran, wie breit und divers es ist, ist halt auch, dass ich gar nicht mehr ausschließen kann, dass es so Figuren wie den Protagonisten von Atypical halt wirklich auch im echten Leben quasi geben kann. Aber was ich relativ sicher sagen kann, ist, dass sie eben viel, viel seltener sind, als sie quasi medial dargestellt werden. Und dass da eben doch ein sehr, sehr, sehr krasses Bias existiert, das eben viel, sehr, sehr problematisch ist für viele echte autistische Menschen.
So, und dann haben wir noch eine Frage. Außerdem gibt es ja auch die Ansicht, dass Autismus immer in Zusammenhang mit einer Schwierigkeit, Emotionen erkennen oder zu zeigen steht. Das wird von den Medien ja sehr stark verbreitet. Mich würde mal interessieren, wie viel von Autismus betroffene Menschen davon tatsächlich betroffen sind oder ob es auch einige gibt, die Empathie empfinden können oder Emotionen erkennen können.
Okay. Ich glaube, so ziemlich alle autistischen Menschen können Empathie empfinden und Emotionen zeigen und das solltet ihr auf jeden Fall hier mitnehmen. Und ich muss da gerade so an eine Geschichte aus meinem FSJ denken, wo eine Person, die quasi in einer Schwerbehindertenwerkstatt arbeitet, mir gegenüber in einer Situation viel, viel empathischer war als meine ganzen neurotypischen Arbeitskollegen, die in der Situation überhaupt nicht gecheckt haben, dass es mir mal nicht gut ging. Und es zeigt eben aber auch, dass es diese Sache mit den autistischen Emotionen. Es fällt autistischen Menschen viel, viel leichter, empathisch gegenüber anderen autistischen Menschen zu sein, genauso wie es eben quasi Neurotypen leichter fällt, empathisch gegenüber Neurotypen zu sein, weil wir uns quasi, ja, weil sich diese beiden Gruppen eher eben ein bisschen unterscheiden. Und da ist eben der Knackpunkt an den Sachen, wo dann quasi autistische Menschen Probleme haben, Empathie zu finden, zu erkennen. Der nächste Punkt ist halt auch, dass viele autistische Menschen, weil sie eben im Alltag keine Vorbilder haben, auch selber dann irgendwie Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Emotionen nachzuvollziehen. Und ja, das sind halt alles Probleme, mit denen autistische Menschen irgendwie zu kämpfen haben, die aber sehr, sehr selten nur so extrem ausgeprägt sind, wie sie medial dargestellt werden und die eben eigentlich immer in dem gesellschaftlichen Kontext zu betrachten sind, in dem wir uns befinden, was aber die meisten Medienschaffenden irgendwie interessiert.
Ja, dann haben wir noch ein paar Kommentare. Und am Anfang hattest du ja gesagt, dass es nicht jeder Autist sich unbedingt diagnostizieren lassen möchte oder auch braucht. Und da gab es den Kommentar zu, dass eine Diagnose hilft, dass man einen Schwerbehindertenausweis bekommen kann.
Ja, Diagnosen sind auf jeden Fall gut. Und ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass Leute es so verstanden haben, dass ich Leuten abrate, sich Diagnosen zu holen, wenn sie wirklich Unterstützung im Nachteilsausgleich irgendwie brauchen. Und Diagnosen können wirklich sehr, sehr toll sein. Aber was es halt wichtig ist, ist, ich möchte eben sagen, es ist nicht notwendig, eine Diagnose, man braucht keine Diagnose, um sich autistisch fühlen zu dürfen und um sich autistisch identifizieren zu dürfen, weil das eben die Frage, ob ich mich als autistisch identifiziere und ob ich mit einer Autismus-Spektrumsdiagnose diagnostiziert bin, sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe.
So, dann gab es noch einen Kommentar, dass in Deutschland, dass man in Deutschland viel vorsichtiger ist mit der Autismusdiagnose als zum Beispiel in den Niederlanden, wo es viel mehr Kapazitäten für die Diagnose gibt.
Wir haben da in Deutschland wirklich einige ziemlich gigantische systematische Probleme. Und eigentlich müsste man da auch fast nochmal einen kompletten Kongressvortrag drüber halten. Autismus kommt ja, wie ich schon im Vortrag gesagt habe, in ganz, ganz vielen Psychologie- und Medizinstudiengängen gar nicht mehr vor. Eigentlich kommt das Thema meistens nur vor in irgendwelchen Spezialisierungen oder wenn ihr halt quasi euch für Arbeit mit Kindern ausbilden lässt. und warum Leute denken, dass Leute, wenn sie erwachsen sind, dann nicht mehr autistisch sind, das geht mir nicht in den Kopf. Und ja, das ist echt ein großes Problem, was wir hier haben. Und das, ich kann mir vorstellen, dass es andere Länder gibt, die das viel besser machen.
Dann gab es dazu auch noch einen Kommentar, dass die Hürde, dass die meisten diagnostizierenden Stellen meist selber nicht so gut über die Symptome informiert sind und auch viele Probleme haben bei der Diagnose im Erwachsenenalter.
Ja. Wir haben den nächsten Kongressvortrag gefunden, dann auch wie quasi überhaupt wir zu diesem Begriff gekommen sind von diesen von Autismus-Spektrum-Störung und wie viel Research-Bias da gegeben hat, zum Beispiel, dass es halt den Kindern viel offensichtlicher ist und dass es deswegen so stark mit Kindheit verbunden ist, oder es ist eben auch in so stark in Research-Bias hingegen sehr schwer betroffenen männlichen Autisten gibt. Und deswegen viele ja nicht so krass eingeschränkte oder einfach ja quasi normal intelligente autistische Frauen dann durch Diagnoseraster durchfallen, einfach weil sie nicht so komischen Klischees entsprechen, die eben auch leider bei vielen Diagnostizierenden vorhanden sind, ist it's a huge can of worms. Ich kann noch mal auf die Session im Tree of Solitude heute Abend 21 Uhr empfehlen, wo es noch mal intensiver um das Thema geht, was eben autistisch sein für Frauen bedeuten kann. Und ja, sorry, dass ich diesen Kommentar nicht abschließend beantworten kann, aber das bräuchte noch mal deutlich mehr Zeit. Es tut mir leid.
Dann gibt es noch einen Kommentar dazu, dass man ja gar nicht unpolitisch sein kann, denn schon der Versuch, unpolitisch zu sein, ist ein politisches Statement.
Ja, 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 ja. Brauche ich nichts mehr dazu sagen, glaube ich.
Dann gab es noch den Kommentar, dass ich persönlich störe mich immer ein wenig an dem Begriff der Autist. Es gibt nicht den Autisten, es heißt nicht ohne Grund autistisches Spektrum.
Ja. Und ich hoffe auch wirklich, dass er ein bisschen mit diesem Vortrag quasi dazu beitragen konnte, dass es Leute ein bisschen differenzierter betrachten und wirklich eben erkennen, wie unfassbar toll und interessant und facettenreich eben das autistische Spektrum sind und eben auch wie verschieden autistische Wesen sind. Und ja, das hoffe ich, dass es alle mitbekommen haben in meinem Vortrag.
Genau. Das wären jetzt auch alle Kommentare, aber ich weiß, dass du noch etwas am Ende sagen wolltest.
Genau. Zum einen gibt es ganz, ganz, ganz viele Wesen, die mich super supportet haben, bei denen ich mich sehr gerne bedanken möchte für die Unterstützung, die ich bekommen habe. Das wäre ohne Support nicht nur nicht so gut geworden, sondern wahrscheinlich auch einfach gar nicht passiert. Und vielen, vielen lieben Dank. Auch sehr, sehr vielen Dank zu vielen Kunstschaffenden, deren Werke ich hier ohne Absprachen und Lizenzen verwenden durfte. Danke, dass ihr tolle Dinge tut und lieb seid. Ich möchte euch auch meinen Vortrag unter quasi den gleichen Bedingungen auch so gut es geht zur Verfügung stellen, aber ich habe sehr, sehr viele Dinge zitiert aus urheberrechtlich geschütztem Material, deswegen seid vorsichtig, wenn ihr das irgendwie republiziert und ich weiß nicht ganz genau, wie das mit Zitatrecht und Creative Commons Lizenzen aussieht. Tut mir leid, ich bin kein Anwalt. Und ja, als letztes möchte ich euch nochmal auch ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen, dass ich die Möglichkeit hatte, hier zu sprechen und dass ihr mir zugehört habt. Und ja, wünsche ich euch noch ein ganz fröhliches Hacken.